Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte mit einer Frage heute an Sie beginnen. Denken Sie mal einen Moment darüber nach, was ist Ihnen in Ihrem Leben bis jetzt gut gelungen? Was haben Sie erreicht? Was war gut? Wäre spannend, darüber zu reden, was man so im Leben geschafft hat. Vielleicht ein guter Schulabschluss, ein erfolgreiches Berufsleben, ein Haus, das man gebaut hat, Kinder, die gut geraten sind. Was auch immer Ihnen eingefallen ist. Der erste Gedanke, den ich teilen möchte, ist, dass die Bibel mit solchen Dingen ganz offen und ehrlich umgeht. Die Bibel kann ganz offen und ehrlich Stärken von Menschen benennen, Leistungen honorieren, aber genauso ehrlich ist sie auch mit den Schwächen von uns Menschen. Aber im Blick auf die Stärken heißt es zum Beispiel in 1. Samuel 18, über König David. Und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm, denn der Herr war mit ihm. Und das ist das Spannende, dass die Bibel das Gute unseres Lebens immer in irgendeiner Weise mit Gott verbindet. Segen, Geschenk von Gott. Und weil es Geschenk von Gott ist, auch das Gute unseres Lebens, die Stärken, darum dürfen wir sie dankbar wahrnehmen. Da darf man sogar drüber reden. Obwohl ich sagen muss, ich gehöre zu den Menschen, die das immer ein bisschen merkwürdig finden, wenn andere zu sehr über das reden, was sie können und wie toll sie sind und was sie alles schon geschafft haben. Ich finde immer irgendwie noch Bescheidenheit und so ein bisschen eher Understatement viel sympathischer. Wahrscheinlich hat sich das doch tief eingeprägt, Eigenlob stinkt. Aber ich merke, wahrscheinlich bin ich damit aus der Zeit gefallen. Denn wenn man irgendwo in die sozialen Medien schaut, ins Fernsehen, in die Zeitungen, dann hat man den Eindruck, es ist eigentlich alles nur noch ein großer Wettbewerb. Wer ist der oder die Schönste, Stärkste, Reichste, Klügste, Schnellste, wie auch immer. Und spätestens, wenn man selbst sich auf eine Arbeitsstelle bewirbt, oder es muss ja nicht mal eine Arbeitsstelle sein, es reicht ja schon, wenn man sich irgendwo ehrenamtlich engagieren will und in ein Gremium sich zur Wahl stellt, spätestens dann muss man sagen, das kann ich gut, da bin ich richtig stark und das habe ich alles vor, das will ich umsetzen. Gute Gaben Gottes, sagt die Bibel, unsere Stärken. Aber sie sagt uns dann auch, es gibt da ein Problem. Und das Problem ist, wenn wir diese starken Dinge unseres Lebens, diese guten Dinge unseres Lebens anfangen, von Gott zu lösen, sie uns selbst zuzuschreiben, nicht mehr in Dankbarkeit sie von ihm annehmen, sondern anfangen zu rühmen. Anfangen, uns darauf zu verlassen. Ich kriege das schon hin. Oder noch schlimmer, anfangen, unseren Lebenssinn darin zu suchen und zu finden. Und damit letztlich sie an die Stelle von Gott zu setzen. Wir haben es eben gehört. So spricht der Herr: Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Nein, wer sich rühmen will, rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich kennt, dass er weiß, ich, der Herr, bin es, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Spannend, drei Stichworte nennt uns der Prophet Jeremia: Weisheit, Stärke, Reichtum. Überlegen Sie kurz, können Sie das, was Ihnen eben eingefallen ist, irgendwo in diesen drei Bereichen unterbringen? Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke. Was ist Rühmen? Wenn man in die hebräische Sprache hineinhört, dann klingt das so und heißt Hallel oder Halal. Klingt etwas an, oder? Halleluja. Haben wir eben schon mal häufig gesungen, gehört zum Gottesdienst, gehört zu unseren Liedern, gehört zur Bibel, diese Aufforderung immer wieder Halleluja. Übersetzt: rühmt Jahwe. Ja ist die Abkürzung des Gottesnamens Jahwe. Oder vielleicht in einer deutschen Umschreibung: lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Die Bibel sagt, rühmen sollen wir ihn, Gott. Ja, wenn man das genauer betrachtet, dann ist das eigentlich sogar Kernzentrum, Lebenssinn für uns Menschen, dass wir Gott ehren sollen, Gott rühmen. Nicht nur mit schönen Worten, die ihn beschreiben, sondern auch dadurch, dass wir ihm vertrauen, dass wir ausgerichtet auf ihn leben, dass wir deutlich machen, ja, das ist der, auf den es ankommt. Und von ihm kommt auch all das Gute in meinem Leben. Und da passiert immer das Problem, wenn wir nicht mehr Halleluja, sondern Hallel irgendwas singen und sagen und leben. Ich möchte den drei Stichworten, die der Prophet Jeremia uns gibt, einmal nachdenken. Was ist da eigentlich gemeint? Was sind diese guten Gaben, die Gott in unser Leben hineinlegt? Weisheit, Reichtum, Stärke. Und was sind die Gefahren, wenn wir anfangen, uns dessen zu rühmen? Fangen wir mit dem ersten Stichwort an: Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit umfasst sicherlich auch Wissen. Wir können an all das denken, was wir selber wissen, an unsere Intelligenz, an unsere schnelle Auffassungsgabe oder was auch immer da gut ist. Aber Weisheit in der Bibel ist eigentlich mehr. Weisheit in der Bibel meint, da weiß jemand, wie das Leben funktioniert. Da kann jemand mit dem Leben umgehen. Da weiß jemand, wie man gute Lebensentscheidungen trifft. Weise Menschen wissen, wie das Leben funktioniert. Und darum ist Weisheit nicht einfach etwas, was man sich anlernen kann, was man durch viel Wissen, das man aufnimmt, automatisch bekommt, sondern da gehört mehr dazu. Aber auch eben das, was wir alles wissen. Und darum kann man bei Weisheit ruhig auch an die Errungenschaften denken, auf die wir in unserer Gesellschaft haben, in unserer westlichen Welt. Was haben wir nicht für eine tolle Wissenschaft, wo wirklich Dinge ergründet und neu erforscht werden? Medizinischer Fortschritt. Super. Wir können denken an unseren Rechtsstaat, dass wirklich jeder Mensch in Deutschland ein Recht hat und auch Recht durchsetzen darf gegenüber anderen oder auch dem Staat. Wir haben ein Sozialsystem, was vermutlich zu einer Handvoll Sozialsystemen gehört in dieser Welt, die funktionieren. Könnte man alles unter diesem Begriff Weisheit, wie das Leben funktioniert und wie es gelingen kann, zusammenfassen. Gute Dinge. Schön, wenn wir selber weise sind. Problematisch wird's, wenn ich anfange, mir auf meine Weisheit etwas einzubilden, nicht eingebildet werde, wenn ich hochmütig werde und arrogant, weil ich es ja weiß und die anderen nicht. Ein schmaler Grat. Danke Gott für das, was du mir an Einsicht und Wissen schenkst, und es sich selbst zuzuschreiben oder sich darauf zu verlassen oder sogar sein Leben drauf zu bauen. Entscheidend ist, möglichst der Klügste zu sein. Und was dann im Alter, wenn mein Erinnerungsvermögen nachlässt, wenn ich nicht mehr mithalten kann, mir die Dinge verschlossen sind, die jetzt auf einmal wichtig sind, wenn die Demenz nach mir greift, hat dann Leben keinen Wert mehr, wenn ich im Altenheim bin? Nicht mehr denken kann? Oder die Menschen, die nie die Chance haben, wirklich denken zu können, weil sie beeinträchtigt sind in diesem Bereich? Ist deren Leben dann weniger wert? Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Stärke kann sehr viel bedeuten. Körperliche Kraft und Stärke, mentale Stärke, psychische Kraft. Kann aber auch militärische Kraft bedeuten in Israel. Eine starke Stadt war eine Stadt mit dicken Mauern, die sich verteidigen konnte. Stärke. Auch Stärke und Macht sind an und für sich gute Dinge. Die braucht es, damit unsere Welt überhaupt am Laufen bleibt und funktioniert, natürlich. Aber wie schnell das kippt. Wir brauchen nicht weit zu gucken, und das Bangen sitzt uns auch allen irgendwo in den Knochen, was in den nächsten Tagen passieren wird. Die Stärke, die man da zeigt. Alles nur Spiel? Oder wird da einer seine Stärke rücksichtslos einfach durchsetzen? Weil er es kann? Das ist, wenn die Stärke nicht mehr unter Gott steht. Wenn ich nicht mehr weiß, dass für auch all das, was ich mit meiner Stärke und meiner Macht ich tue und aufbaue, dass ich dafür mal Rechenschaft ablegen muss. Dass es nicht um meine Macht und Stärke geht, sondern darum, dass ich sie zum Guten für andere Menschen einsetze, für diese Welt, zur Erhaltung. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Aber es sind nicht nur die anderen, auch wir. Ist das nicht toll, dass wir eine starke Gemeinde sind? Sind wir doch, oder? Also ich finde schon, wir haben Stärken. Wir haben eine gute Theologie und eine gute geistliche Ausrichtung. Das sind echte Stärken einer Gemeinde. Oder ich habe diese Woche mit Heiner zusammen im Büro gesessen und Statistik gemacht. Wir müssen jedes Jahr der Landeskirche bestimmte statistische Daten melden. Ja, aber dann stößt man doch wieder darauf, wie viele Leute sind in unserer Gemeinde ehrenamtlich tätig. Geschenkt, dass bei Corona jetzt manches eben nicht passiert. Aber die vorher da waren und wo wir hoffen, dass sie demnächst auch wieder da sein werden. Wie viele Gruppen, Kreise und Initiativen, wo Leute sich engagieren. Ist das nicht stark? Doch. Und selbst wenn im Moment einiges am Boden liegt, ist das nicht stark, dass wir, nur weil wir Ehrenamtliche haben, die das hinkriegen, dass wir seit 2 Jahren unseren Gottesdienst jeden Sonntag übertragen können? Ist das nicht stark, dass wir seit fast 10 Jahren in unserer Gemeinde die Musik hier im Hauptgottesdienst ehrenamtlich gestalten? Und gut, ist das nicht stark? Ja, wir sind eine starke Gemeinde, glaube ich. Aber unsere ganze Stärke nützt nicht oder führt nicht automatisch dazu, dass irgendjemand zum Glauben an Jesus findet. Dazu sind wir doch als Gemeinde eigentlich da, oder? Dass Menschen Jesus kennenlernen, ihr Leben im Anvertrauen anfangen, ihm nachzufolgen und dass die, die schon an den Glauben darin vertieft werden, weitergeführt werden, wachsen. Und all das können wir durch unsere Stärke nicht machen. Wenn nicht Gott mit seiner Kraft und seinem Geist was tut, ist alle Stärke, so toll sie sein mag, nichts nütze. Drittes Stichwort, Reichtum. Auch Reichtum ist in der Bibel nichts, wofür man sich schämen muss. Man darf reich sein, wenn es ehrlich erworben ist. Dann ist Reichtum, sagt die Bibel, ein Geschenk Gottes. Und dann dürfen wir Gottes gute Gaben dankbar gebrauchen und genießen. Das ist erstmal die Grundlage. Und dann sagt die Bibel, aber gerade bei Besitz, bei Reichtum, da gibt es eine sehr abschüssige Dynamik. Da wird ganz schnell Habgier und Geiz draus, wenn ich etwas habe, dass ich immer noch mehr brauche und will. Und dass ich darauf achten muss, dass ich nur das alles auch zusammenhalte. Und da sagt schon das Alte Testament und dann das Neue auch, das sind Dinge, die zerstören. Habgier und Geiz stehen für die Bibel auf einer Ebene mit Götzendienst. Ich mache etwas zum Gott. Und weil es kein wirklicher Gott ist, darum kann es immer nur ein Götze sein, der nicht wirklich Gott ist, aber den ich dazu mache. Und dieser Götze hat sogar dann in der Bibel einen Namen und heißt Mammon. Und spätestens bei diesen Stichworten merken wir, wie kritisch dann das Ganze wird. Dann sagt Jesus, ihr müsst euch schon entscheiden, wem ihr dienen wollt, eurem Besitz oder Gott. Und dann wird sogar deutlich, dass Jesus sagt, eins der größten Probleme, um in den Himmel bei Gott anzukommen, ist Reichtum. Eine der größten Gefahren, was uns am stärksten davon abhält, ist zum Beispiel Reichtum. Wie sagt Jesus in dem Gespräch mit dem jungen Mann, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes, in Gottes neue Welt. Unmöglich. Reichtum blockiert. Sobald wir uns an ihn hängen, er seine Dynamik uns gegenüber entfaltet. Gott sei Dank, sagt Jesus dann auch, für Gott sind alle Dinge möglich. Wenn es auf euch Menschen ankäme, verloren. Aber durch Gott trotzdem möglich. Und damit wir nicht denken, das betrifft nur die anderen. Das mag ja gelten für Bill Gates oder für die Aldi-Brüder oder für die Besitzer von VW und BMW und so. Die sind reich, aber ich doch nicht. Im Weltmaßstab sind wir alle reich. Selbst die unter uns, die sagen, ich bin einer von den Menschen, die nicht am Ende vom Monat noch Geld haben, sondern am Ende vom Geld noch viel Monat. Oder die sagen, bei mir ist sowieso immer Überziehungskredit angesagt. Selbst die sind im Weltmaßstab noch reich. Wir haben zu essen, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können im Winter heizen, Wir haben Klamotten zum Anziehen und unser Problem ist eher das zu viel als das zu wenig. Merkt man jedes Mal, wenn man zu irgendeinem Anlass wieder jemand was schenken soll und sich denkt, der hat doch alles, was er braucht. Was soll ich dem noch schenken? Oder wir regen uns darüber auf, dass wir durch Corona mal ein, zwei Jahre nicht so unbegrenzt in Urlaub fahren und reisen können wie sonst. Ist schon ein echtes Problem. Und dann erinnere ich mich, wie unser Sohn uns, als er in Dresden gearbeitet hat, in seinem Viertel, wo Kinder leben, die in ihrem ganzen Leben noch nicht aus ihrem Stadtviertel rausgekommen sind. Die noch nie auch nur einen See gesehen haben, geschweige denn das Meer oder die Berge. In Deutschland. Und dann erst weltweit. Wie viele Menschen kommen ihr Leben lang nicht aus ihrem engsten Umfeld raus? Und für uns ist ein Problem, dass wir nicht so reisen können wie sonst. Wir sind reich, total, im Weltmaßstab. Also gilt das auch uns. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums. Und werde nicht geizig und habgierig, sondern gebe Gott die Ehre. Von dir, Gott, habe ich's und darum gehört es eigentlich letztlich dir. Und dann sagt Jeremia eben, nicht damit prahlen, weder mit Weisheit noch mit Stärke noch mit Reichtum, nicht es euch selbst auf die Fahnen stellen, nicht euch darauf verlassen und es zu dem machen, wo ihr denkt, das sichert mich ab. Wenn ihr rühmen wollt, dann gibt es eine Sache, die entscheidend wichtig ist. Und die eine Sache, die im Leben wirklich entscheidend wichtig ist, sagt Jeremia, ist, ob ihr Gott kennt oder nicht. Wer sich rühmt, rühme sich des Herrn, dass er mich erkenne. Gott erkennen heißt, eine Beziehung zu Gott bekommen. Nicht nur etwas über ihn wissen, sondern in eine Lebensbeziehung mit Gott hineinkommen. Ich kenne Gott nur, wenn ich mit ihm lebe. Ich erkenne Gott nur, wenn ich Schritte mit ihm gehe in meinem Leben. Man kann es sehr schön zusammenfassen, wie es der russische Dichter Leo Tolstoi mal gemacht hat, in einem Satz, der hat gesagt, Gott kennen ist Leben. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, als ich jung war, das war noch so ein bisschen die Nachwirkung der Jesus-People-Bewegung, da hatten wir teilweise so riesige christliche Aufkleber auf unseren Autos. Ich hatte auf meinem alten Käfer, meinem ersten Auto, auf der Beifahrertür einen großen roten Aufkleber, Gott kennen ist Leben. Auf der Fahrertür stand, Jesus liebt dich, und dann wurde es peinlich, als ich jemand hinten drauf gefahren bin. Gott kennen ist Leben. Das sagt Jeremia. Das Entscheidende ist nicht euer Reichtum, eure Weisheit, sondern Gott kennen, sich auf ein Leben mit ihm einlassen. Und vom Neuen Testament her kann man es noch konkreter sagen. Das Entscheidende ist, dass wir Jesus kennenlernen, dass wir Jesus begegnen, dass wir ihm vertrauen und ihm unser Leben anvertrauen. Gott kennen, wer ist Gott? Gott ist der, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft, sagt Jeremia. Nicht etwas, was er in seiner Zeit ablesen konnte, aber was seine tiefe Überzeugung war. Dafür steht Gott von Anfang bis zum Ende für Gnade, Recht und Gerechtigkeit. Und wenn ich dann an Jesus denke, dann merke ich ja genau, das kann man vom Neuen Testament her sogar noch genauer sagen, Gnade, Recht und Gerechtigkeit, da gibt es einen Ort und einen Namen. Der Name ist Jesus, der Ort ist das Kreuz auf Golgatha. Da hat Gott das doch ein für alle Mal deutlich gemacht, ich will Gnade für euch, euch beschenken. Ich liebe euch so sehr, dass ich meinen Sohn hingebe, dass ich ihm alles auflade, was an Ungerechtigkeit und Kaputtheit und Zerstörtheit in dieser Welt ist. Ich sage nicht einfach Schwamm drüber, sondern Jesus ziehe ich dafür zur Rechenschaft, für das, was in eurem Leben alles kaputt ist. Und so schafft Gott neue Gerechtigkeit, indem er unsere Schuld auf Jesus lädt und uns gnädig ist. Und so gibt es eine interessante Verbindung von unserer Stelle: der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Stärke nicht seiner Stärke, der Reiche nicht seines Reichtums, sagt Jeremia. Und Paulus schreibt im Galaterbrief: was mich betrifft, so bewahre Gott mich davor, mit irgendetwas anzugeben, mich irgendeiner Sache zu rühmen. Rühmen will ich mich nur einer Sache: des Kreuzes von Jesus Christus, unserem Herrn. Ich war mal Pfarrerlehrling, Vikar nennt man das ja, in Lüdenscheid in der Kreuzkirche. Und als die Kreuzkirche in den 60er Jahren gebaut wurde, da hat man auf den Grundstein einen Spruch geschrieben, eine Aussage geschrieben, und die lautet: das Kreuz ist all mein Ruhm. Kann man, glaube ich, heute neben dem Eingang noch sehen. Das Kreuz ist all mein Ruhm. Das ist das, was Paulus meint. Schön, was Gott euch alles schenkt, aber euer eigentlicher Reichtum, eure eigentliche Weisheit, eure eigentliche Stärke liegt nicht in euch, sondern im Kreuz. Das Kreuz ist mein Reichtum. Ja. Das letzte Hemd hat keine Taschen, egal wie viel ich angesammelt habe. Irgendwann stehe ich ohne da. Und irgendwann muss ich dann vor Gott treten. Ja, und dann wird das Minus genannt, das ich mit meinem Leben angehäuft habe. Und dann kommt Jesus und sagt: und ich habe doch bezahlt. Alles, restlos. Das ist mein Reichtum. Dass Jesus mir heute schon vergibt und vergeben hat und vergeben wird und ich von seinem Kapital, von dem, was er für mich erworben hat, leben kann. Das ist mein Reichtum. Das Kreuz, mein Reichtum, das Kreuz ist aber auch meine Stärke. So stark und entschlossen wir sein mögen und so gut wir unser Leben in den Griff kriegen mögen, manchmal kommen wir an unsere Grenzen. Und manchmal erleben wir auch Schwäche. Wieder Paulus. In seinem Leben gab es etwas, was ihm total zugesetzt hat. Er formuliert es so und sagt: es ist wie ein Stachel, der mir im Fleisch steckt und den der Widersacher, der Böse, benutzt, um mich ständig zu piesacken. Es wird darüber gerätselt, was es ist. Viele meinen, es sei eine Krankheit. Ich bin mir da eher unsicher. Es könnten auch Versuchungen sein, die Paulus plagen. Es könnte auch sein, dass es die äußeren Anfeindungen sind. Er sieht darin auf jeden Fall, dass der Feind, dass das Böse das benutzt, um ihm zuzusetzen. Und er merkt, wie schwach er dagegen ist, dass er mit seiner eigenen Kraft dagegen nicht ankommt. Und dann betet er inständig: Jesus, nimm mir das weg. Mach mich doch stark. Und die einzige Antwort, die er bekommt, heißt: lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt Paulus: ja, das habe ich erlebt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Weil es nicht aus meiner Kraft kommt, sondern aus Gottes Kraft. Weil ich ihn durch mich wirken lasse. Und wer weiß, wie viel Paulus hätte bewirken können, wenn er ein glänzender Redner gewesen wäre oder starke Auftritte gehabt hätte, ob er da nicht zu viel sich selbst zugeschrieben hätte. So kommt es aus Gottes Kraft. Das Kreuz ist meine Stärke. Und das Kreuz ist auch meine Weisheit. Wieder Paulus. Die Gemeinde in Korinth diskutierte darüber, was man alles wissen muss über den Glauben. Und dann spielten sie einen Missionar gegen den anderen aus, der in ihrer Gemeinde gewirkt hat, und sagte: nein, eigentlich hat der es erst richtig gemacht. Paulus sagt, das Einzige, was ihr wissen müsst, ist das Kreuz. Als ich zu euch kam, wollte ich nichts unter euch wissen als allein das Kreuz. Den gekreuzigten Jesus. Bei allem Wissen dieser Welt und aller Weisheit, wenn du weißt, ohne Jesus bin ich verloren, ohne sein Kreuz gibt es für mich keine Rettung, aber durch seinen Tod am Kreuz bin ich gerettet, dann weißt du alles, was du wissen musst. Das Kreuz ist Gottes Weisheit zur Rettung der Welt. Der Gekreuzigte ist mein persönlicher Retter. Gott schafft am Kreuz Recht, er schenkt mir Gerechtigkeit und ist mir gnädig. Wer das weiß, weiß genug. Und er weiß genug, um dann in diese Welt zu gehen und etwas von dem umzusetzen, von dem Jeremia schon sagt, das ist eigentlich das, was Gott will. Gnade, Recht und Gerechtigkeit. Und wenn ich einer bin, der Gottes Gnade erlebt hat, dann soll ich doch hingehen und auch mit anderen Menschen gnädig umgehen. Auch mit denen, die total bescheuert sind und noch so verkorkst. Es nicht von ihrem Verhalten abhängig zu machen und wenn sie noch so eine blöde Meinung haben, wie ich mit ihnen umgehe, sondern zu wissen, auch das ist ein Mensch, der von Gott geliebt ist. Und das soll mein Handeln und meinen Umgang prägen. Und Gott ist für Recht. Also bin ich auch dafür, dass das Recht der Schwachen geschützt wird. Und dass man nicht einfach immer mehr in unserer Gesellschaft dahin kommt, dass der Stärkere sich durchsetzt, weil er es kann. Sondern auf Recht und Gerechtigkeit achten. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke, der Reiche nicht seines Reichtums. Nein, wer sich rühmen will, rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich kennt, dass er weiß, ich bin der Herr, der auf der Erde Gnade, Recht und Gerechtigkeit schafft. Denn an solchen Menschen habe ich gefallen, spricht der Herr. Lasst uns beten. Herr, danke für alles Gute, das du in unser Leben hineingelegt hast, auch an Segen, an Stärke, an Weisheit, an Reichtum. Wir wollen es dankbar aus deiner Hand nehmen, aber wir wollen es nicht an deine Stelle setzen, nicht vergötzen, uns nicht darauf verlassen, sondern uns einzig und allein auf dich verlassen und dein Kreuz und deine Gnade und deine Rechtfertigung. Danke, dass wir davon leben dürfen. Und bitte, Herr, schenk, dass wir Menschen werden, die das auch in die Welt tragen, die einladen, bei dir Gnade und Gerechtigkeit zu finden, aber die sich auch dafür einsetzen, dass das in dieser Welt zeichenhaft umgesetzt wird, was dir, Gott, gefällt. Herr, so gebrauche uns auch in dieser Welt, damit dein guter Wille geschieht. Amen.